Grüß Gott und herzlich willkommen zur heutigen Spiritualitätssendung, sagt Ihnen Oliver Gierens. Schön, dass Sie mit dabei sind. Am heutigen Sonntag in der Weihnachtsoktav feiert die Kirche das Fest der Heiligen Familie und blickt damit auf die Kindheit Jesu. Er ist Mensch geworden und in einer Familie aufgewachsen. Dort erfuhr Jesus die Liebe, die Treue und die Hingabe seiner Mutter Maria und seines Nährvaters Josef. Auch wir sollen uns in der heutigen Zeit die Heilige Familie zum Vorbild nehmen. Dies hat Papst Benedikt XVI. In seiner heutigen Ansprache zum Angelusgebet betont. Der Heilige Vater sagte Folgendes: Die Sorge von Maria und Josef um Jesus ist die gleiche jedes Elternteils, das ein Kind erzieht. Es in das Leben und das Verständnis der Realität einführt. Heute sind wir deshalb zu einem speziellen Gebet für alle Familien auf der Welt verpflichtet. Sich die Heilige Familie zum Vorbild nehmend, mögen alle Eltern sich ernsthaft um das Aufziehen und die Erziehung ihrer Kinder sorgen, damit sie als verantwortungsvolle Menschen und ehrliche Bürger aufwachsen, ohne dabei zu vergessen, dass der Glaube ein wertvolles Geschenk ist, das in den eigenen Kindern auch durch das persönliche Beispiel gefördert werden muss. Soweit die Worte des Heiligen Vaters in seiner Ansprache heute Mittag. Wie können wir Gott in das Zentrum unserer Familien rücken und damit dem Beispiel der Heiligen Familie von Nazareth folgen? Zu diesem Thema hören Sie heute Pfarrer Werner Ludescher aus Dornbirn in Österreich, den ich jetzt herzlich am Telefon begrüßen darf. Grüß Gott und herzlich willkommen, Pfarrer Ludescher.
Ja, grüß Gott, Oliver, und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Ja, Herr Pfarrer Ludescher, dann freuen wir uns auf Ihren Vortrag.
Liebe Hörerinnen und Hörer, die Kirche feiert also in der Weihnachtszeit auch das Fest der Heiligen Familie. Mir kommt das immer so vor, wie wenn jemand auf der Bühne ist und der Spott, das Licht, ist der Lichtkegel ist also ganz auf ihn gerichtet. Und nicht auf die Personen, die vielleicht neben ihm sind. Am Fest der Heiligen Familie wird dieser Lichtkegel, dieser Spot einfach erweitert. Und wir sehen nicht nur mehr den kleinen Jesus in der Krippe, sondern das helle Licht leuchtet heute am Fest der Heiligen Familie auch auf Maria, die Mutter Jesu, und auf Josef, seinen Pflegevater. Und wir dürfen heute über die Heilige Familie sprechen und über die Situation der Familien in unserer Zeit. Dabei die erste Frage: Ja, was wissen wir überhaupt von dem Leben der Heiligen Familie? Was wissen wir von ihrem Alltag? Die Evangelien berichten ja eigentlich fast gar nichts über die 30 Jahre, die Jesus im Kreis seiner Eltern und Verwandten in Nazareth gelebt hat. Wie sah ihr Familienleben aus? Wie ihre Arbeitswelt? Ihr religiöses Leben? Es ist wirklich so, wir wissen sehr wenig, aber ein Ereignis ist uns dennoch überliefert. Ein zunächst sehr, sehr dramatisches Ereignis. Wir haben es heute im Sonntagsevangelium gehört, das sich dann zu guter Letzt doch noch zu einem schönen Ereignis gestaltet. Nämlich haben wir heute im Sonntagsevangelium zum Fest der Heiligen Familie gehört, wie Jesus im Kreis seiner Familie gelebt hat und wie er an dem jüdischen Pessachfest teilnimmt und mit seinen Eltern und Verwandten zum Tempel nach Jerusalem pilgert. Das sind etwa 3 bis 4 Tagesmärsche hin und natürlich ebenso wieder zurück. Eine beachtliche Leistung, die hier die Menschen vollbracht haben. Wer würde heute zu einem Fest 3 oder 4 Tagesmärsche machen? Und Jesus ist 12 Jahre und geht bereits mit auf diese Wallfahrt. Und am ersten Abend des ersten Tages der Rückreise merken die Eltern, dass ihr Sohn fehlt. Sie hatten einfach darauf vertraut, dass er irgendwo in der großen Pilgergruppe mitgegangen ist. Und jetzt natürlich diese Situation am Abend, finden sie Jesus nicht unter den Pilgern. Das ist eigentlich der Albtraum eines jeden Ehepaares, von Eltern. Das Kind ist nicht da, das Kind ist weg. Es ist nicht zu finden, es ist abgängig, man sucht es. Was ist los mit dem Kind? Wo ist es? Wohin ist es geraten? Ist ihm etwas zugestoßen? Wo sollen wir es suchen? Also das ist eine ganz schwere familiäre Situation, die uns das Evangelium hier schildert. Und dann gehen Maria und Josef wiederum eine Tagesreise weit zurück nach Jerusalem, suchen dort, suchen und suchen und finden zuletzt Jesus im Tempel mitten unter den Gelehrten. Und dann ergibt sich so ein Gespräch, das eigentlich so auf den ersten Blick ein Gespräch der gegenseitigen Vorwürfe ist. Nämlich, Kind, wie konntest du uns das antun? Und dann die Antwort Jesu, wiederum so eine Art Vorwurf. Warum habt ihr mich gesucht? Ich denke, wir kennen das alle auch in unseren Familien, dass vielleicht zunächst einmal der Vorwurf da ist, bevor man die Dinge klärt und versucht zu verstehen und einzuordnen. Und diese gegenseitigen Vorwürfe bringen oft eine Familie ganz schön auseinander und durcheinander. Und da gilt es aufzupassen und gut aufeinander zu hören. Wusstet ihr nicht, dass ich mich um die Sache meines Vaters kümmern muss? Ja, also in diesem Evangelium, in dieser Szene, kommt natürlich etwas sehr Persönliches, ein persönliches Geheimnis Jesu zum Ausdruck. Nämlich mit 12 Jahren macht Jesus seinen Eltern klar, dass er nicht ihnen gehört, sondern Gott, seinem Vater. Gott gebührt immer der erste Platz. Jesus ist zuerst Sohn Gottes, Gottes Sohn, und dann erst Mariens Sohn und Josef, seinem Ziehvater, anvertraut. Und das zeigte sich hier bei dieser Wallfahrt, wo der 12-jährige Jesus mitging. Das war für die Eltern ein großer Lernprozess, würden wir heute sagen. Und Maria hat eigentlich das einzig Richtige getan. Sie hat es in ihrem Herzen bewahrt, obwohl sie es nicht verstanden hat. Sie hat über alles nachgedacht und gebetet. Und sie hat dann sicher innerlich Ja gesagt zu Gottes Willen in ihrem Leben und im Leben ihres Kindes Jesus. So kann man Familiensituationen lösen, indem man nicht bei den gegenseitigen Vorwürfen stehen bleibt, sondern weitergeht. Was wollte der andere eigentlich sagen? Gut, ich verstehe ihn momentan nicht, aber ich weiß, dass er es gut meint. Und dann bricht man nicht sofort die Beziehung ab und kann auch einmal etwas stehen lassen, ohne dass Ärger entsteht, ohne dass gleich dem anderen die Liebe entzogen wird. Man kann auch einmal etwas stehen lassen und das wird sich dann schon klären. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sehen an diesem Beispiel, dass Maria, Josef und Jesus ganz im Blick auf Gott, den Vater, diese äußerst schwierige Situation ihrer Familie miteinander gelöst haben. Und ich denke, das ist auch für uns so, so wichtig. Wenn in einer Familie Gott einen Platz hat, Gott einen Platz bekommt, dann lösen sich manche Dinge viel, viel leichter, weil man dann in der Familie jemanden hat, der größer ist als ich, der stärker ist als ich, der mehr kann als ich, dem ich alles anvertrauen kann, auch die schlimmste Familiensituation. Und dann weiß ich mich in meinen Familiensituationen, so schwierig sie auch sein mögen, wirklich von Gott getragen. Es gibt ein wunderschönes Kinderlied, dessen Text mir immer wieder in den Sinn kommt. Was auch passiert, was auch geschieht, wir sind getragen, gehalten und geliebt. Das könnte man sich ganz fest ins Herz schreiben und merken. Was auch passiert, was auch geschieht, wir sind getragen, gehalten und geliebt. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt kommt aber die ganz entscheidende Frage. Wie geht das, Gott zurück in die Familien bringen? Es ist ja unwahrscheinlich schwer geworden, auch für Eltern guten Willens, auch für Eltern, die im Glauben Freude gefunden haben, ihr Familienleben so zu gestalten, dass Gott wirklich den ersten Platz hat. Und das ist eine ganz wichtige Frage. Die Frage lautet eigentlich ganz praktisch, wie kommt das Gebet wieder zurück in unsere Familien? Denn wenn wir nicht beten in unseren Familien, wenn wir nicht gemeinsam beten in unseren Familien, dann können wir nicht wachsen als Familie, dann gibt es kein geistliches Wachstum. Und eigentlich nur durch das Gebet öffnen wir den Raum in unserer Familie für Gott. Und dann kann Gott eintreten und dann kann er wirken in unserer Familie. Ich denke da an eine Familie, die mir einmal gesagt hat, seit wir miteinander beten, gehen wir auch wieder miteinander anders um. Mit mehr Respekt und mehr Feingefühl, das wir vorher nicht mehr hatten. Ein sehr schönes Zeugnis, das uns die Früchte des Gebetes zeigt. Und die wollen wir doch. Wir wollen doch, dass in unseren Familien eine Atmosphäre der Liebe und der Geborgenheit herrscht. Wir wollen doch nicht ständig leiden unter Missverständnissen, unter Zerwürfnissen, unter Vorwürfen. Wir wollen doch nicht ständig leiden an den Rissen, die es in unseren Familien gibt. Wer kann das heilen? Wer kann das wieder gut machen? Wer kann diese Last von uns nehmen? Gott zurück in die Familien. Und dann wird auch die Heilung der Familien geschehen. Aber dennoch, es ist nicht leicht. Es ist überhaupt nicht leicht. Und es ist zum einen einmal sehr wichtig zu betonen, das beste Familiengebet ist sicher der Rosenkranz. Schaut, jede Familie braucht irgendein Vorbild, irgendein Ideal, dem sie nacheifert. Wenn sie das nicht hat, dann, Entschuldigung, wenn ich das so sage, dann vegetieren unsere Familien so dahin. Es geht so recht und schlecht. Man spürt, mein Gott, warum ist es nicht schöner bei uns? Ist das wirklich das ganze Glück einer Ehe und Familie? Wenn man ein Vorbild und ein Ideal hat, dann hat man immer wieder den Ansporn, sich auf den Weg zu machen. Nur wenn man ein Vorbild und ein Ideal hat, dann geht man auch sonst geht man nicht, sonst macht man sich nicht auf den Weg. Also wenn die Familie gemeinsam den Rosenkranz betet, die Erwachsenen mit den Kindern, dann haben sie ja sofort das vorbildliche Leben von Jesus, von Maria und Josef vor Augen. Das heißt, dann ist diese konkrete Familie mit der heiligen Familie zusammen. Das bedeutet dann auch eine tägliche neue Inspiration für die gegenseitige Liebe und Achtung. Und so lernt man dann auch die Freude in der Familie miteinander zu teilen. Man lernt auch Kreuz und Leid zu tragen. Ja, und man kann manchmal sogar Auferstehung erleben. Aber jetzt noch einmal gefragt, wie kommt Gott zurück in unsere Familien? Wie kommt das Gebet zurück in unsere Familien? Es ist wichtig, dass die Eltern vor allem sich entscheiden, das Gebet soll bei uns den ersten Platz haben. Und wir wollen nicht erlauben, dass die tägliche Arbeit und auch die Verpflichtungen, die wir haben, den Geist des Gebetes ersticken. In manchen Familien ist das Gebet total erstickt. Es ist tot, es existiert nicht mehr, weil die täglichen Verpflichtungen, die tägliche Arbeit und natürlich die täglichen vielen Zerstreuungen keinen Platz mehr lassen für ein Gebet. Es ist so wichtig, dass ein Ehepaar sich dafür entscheidet, nein, wir wollen nicht so weitermachen. Und wenn unsere Kinder jetzt am Anfang nicht mittun, wir wollen treu unseren Rosenkranz täglich beten. Ich kenne eine Familie, die sich auch entschieden hat, jeden Tag miteinander den Rosenkranz zu beten. Die Kinder, 8 und 10, machen Widerstand. Und der Widerstand wird immer größer. Aber sie haben sich entschieden, wir beten. Und wir laden einfach die Kinder ein zum Beten. Wir zwingen sie nicht. Wir wollen nicht, dass vor dem Gebet ein Streit entsteht. Wir wollen sie nicht zwingen. Und ich habe dann auch schon von Eltern gehört, dass es dann manchmal Situationen gibt, wo die Kinder einfach kommen, wo sie da sind und mitbeten. Aber wichtig ist die Treue der Eltern. Die Eltern entscheiden sich für das Gebet. Das ist ja auch für Eltern selber gar nicht so einfach, gell? Am Abend finden wir diese Zeit für Gott. Haben alle frei? Wann kommt der Mann nach Hause? Wann werden die Kinder ins Bett gebracht? Wann ist die Zeit für den Rosenkranz? Also das ist etwas ganz Wichtiges. Die Eltern entscheiden Gott zuerst, Gott zurück in unsere Familie. Wir brauchen ihn. Dann wird wieder vieles Heil, was in unseren Familien so unheil ist, so chaotisch ist. Die Eltern merken auch die Aggressivität ihrer Kinder. Aber das kann durch das treue Gebet der Eltern und durch ihre Liebe zu den Kindern, kann das verwandelt werden. Was wir völlig auch vergessen haben und wieder entdecken müssen, das ist das gemeinsame Gebet am Morgen und das gemeinsame Gebet am Abend. Es ist wirklich wichtig, den Tag mit dem gemeinsamen Gebet zu beginnen. Aber das erscheint den meisten Familien praktisch unmöglich. Der Morgen ist manchmal für die Familie verloren, weil auch der Abend so viel Zeit vor dem Fernseher verbracht worden ist, ist der Morgen oft in der Familie verloren. Man kommt nicht ins Bett und am Morgen kommt man nicht heraus. Und ein verlorener Morgen ist oft auch ein verlorener Tag. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, wir müssen uns immer wieder auch vergegenwärtigen, im Grunde, wenn man das Wesen des Menschen, der ja ein Ebenbild Gottes ist, dessen Seele sich ja nach Gott sehnt, wenn man das Wesen des Menschen ernst nimmt, dann gibt es eigentlich nichts Natürlicheres und Normales, als dass der Mensch am Morgen zu Gott kommt und betet und dass er am Abend das Dankgebet spricht. Und das gilt auch für die Begegnungen, für die Familie. Wenn am Morgen eine Begegnung mit Gott nicht stattfindet, wenn man halt so irgendwie in den Tag sich hineintrödelt, ohne Gebet, ohne Entscheidung für Gott, ohne die Bitte um den Segen Gottes, dann ist es auch schwieriger, dass man während des Tages mit Gott in Verbindung kommt. Es ist ganz klar, wenn eine Familie am Morgen miteinander betet, dann wird sie sich bemühen, den Tag über einfach in Liebe und gegenseitigem Respekt und gegenseitiger Achtung zu verbringen. Dann wird auch die Arbeit erfolgreicher sein. Und dann wird diese Familie auch geistlich wachsen können. Der Sinn des Morgengebetes in der Familie ist es, dass die Familie als Ganze und jeder Einzelne sich wiederum entscheidet für Gott und seinen heiligen Willen. Dass wir uns dafür entscheiden, heute will ich Gottes Willen tun. Heute will ich wirklich jedem Menschen so begegnen, als wäre es Gott, der mir begegnet. Und man bittet natürlich auch um den Segen für den Tag, um den Segen für alle Begegnungen, die man vielleicht schon vorausschauen, um die man vorausschauend schon weiß, aber auch für alles Unvorhergesehene bittet man um Kraft, um Segen. Oder man bittet darum, dass man das Kreuz wieder aufnehmen kann, so wie es Jesus wieder aufgenommen hat, als er gefallen war. Also das Morgengebet ist so entscheidend und auch das Abendgebet. Es ist immer schön, wenn ich mit den Kindern die kleinen Beichtgespräche mache, dann frage ich sie manchmal, und wie geht es dir beim Beten, wie machst du das? Und dann erzählen sie, wie sie das Abendgebet machen. Alleine oder manchmal mit den Eltern, manchmal gar nicht. Wenn sie ganz ehrlich sind, sagen manche, ja, ich vergesse es manchmal, ich bin zu müde, um zu beten. Was hat das Abendgebet für einen Inhalt? Das Abendgebet ist vor allem eine Zeit des Dankens, wo wir Gott gegenüber unsere Dankbarkeit ausdrücken. Im Grunde ist es ja so, dass nur die Liebe Gottes unser tägliches Tun ermöglicht. Und wenn wir Gott danken, dann bestätigen wir das. Und wir bestätigen, dass er uns all diese Gnaden geschenkt hat, die wir während des Tages empfangen haben. Und wisst ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, indem wir Gott danken, bekämpfen wir auch unseren Stolz und die Gefahr, alles nur uns selbst zuzuschreiben. Die Dankbarkeit Gott gegenüber ist ein gutes Medikament gegen den eigenen Stolz. Und Dankbarkeit ist natürlich auch der tiefste Ausdruck unseres Vertrauens und unseres Glaubens in Gott. Weil wir einfach dann anerkennen, dass alles Gute von Gott kommt. Und natürlich, wenn wir dankbar sind, dann erkennen wir vielleicht auch mehr jene Situationen, wo wir zu wenig mit Gottes Gnade mitgewirkt haben, wo wir während des Tages zu wenig auf Gottes Liebe geantwortet haben. Und ist es nicht schön, wenn eine Familie am Abend Zeit hat, gemeinsam über die Ereignisse des Tages nachzudenken, dass man Gott auch dafür dankt und auch bereut, was schlecht und sündhaft war, und dass man einander alle Kränkungen und Missverständnisse vergibt. Das ist so wichtig für die seelische Gesundheit, dass man nicht ins Bett oder in den Schlaf gehen soll, ohne nicht vorher allen von Herzen verziehen zu haben. Das ist sehr wichtig. Auch wenn man das jetzt nicht direkt tun kann, dann kann man es in Gedanken tun. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist so wichtig, Gott zurück in unsere Familien, Gott zurück in unsere Wohnungen. Es hilft auch, wenn wir uns dafür entscheiden, wenn noch nichts Religiöses in unserer Wohnung ist, dass wir ein schönes Kreuz kaufen oder eine Muttergottesstatue mit dem Jesukind oder dass wir ein Weihwasserbecken hertun, damit wir immer daran erinnert werden, wir sind durch die Taufe Kinder Gottes. Wir sind von Gottes Liebe beschützt und geführt und Gott ist unser Vater. Er hat einen Freundschaftsbund mit uns geschlossen. Seine Freundschaft können wir uns immer halten und von ihr her alles erwarten. Und ich denke, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn eine Familie betet, dann kann sie sogar schwerste Kreuze und Krankheiten annehmen. Und so werden Krankheiten und Kreuze nicht Grund zur Spaltung, sondern Grund zu großem Zusammenhalt und großem inneren Frieden werden. Aber dann muss eine Familie schon sehr treu im Gebet sein, damit sie das erfahren kann. Gott zurück in unsere Familien. Wie steht es mit mir? Hat Gott schon genügend Raum in meinem Leben? Kürzlich sagte einmal einer, ja, Jesus hatte damals ein Wohnungsproblem. Überall hieß es, kein Platz mehr, nichts mehr frei. Dieses Problem für Jesus ist auch heute noch genau das gleiche. Heißt es nicht auch heute, kein Platz, keine Zeit, interessiert mich nicht, brauche ich nicht, ich mache das alleine, ich brauche Gott nicht, wozu dieses frömmlerische Getue? Wir sind moderne Menschen, wir bauen auf unsere eigene Kraft, auf unsere eigene Technik, auf unsere eigene Erkenntnis. Gott, nein, danke. Und so kann Gott nicht in unser Herz und nicht in unsere Familien. Und dann kann er uns aber auch nicht helfen bei den immer größer werdenden Konflikten und Problemen. Wenn wir uns dafür entscheiden, das Wohnungsproblem von Jesus zu lösen, ihn also einzulassen, ihm die Türe aufzumachen, dann wird er sich dafür entscheiden, unsere Probleme zu lösen. Aber es liegt an uns. Ihr wisst, liebe Hörerinnen und Hörer, Gott ist ein Gentleman. Der fällt nicht mit der Tür ins Haus, sondern der klopft an. Wenn wir ihm nicht öffnen, er klopft vielleicht ein zweites Mal an. Und vielleicht auch ein drittes Mal. Aber dann zieht er sich zurück. Gott verneigt sich vor der Freiheit des Menschen. Und er will nicht, dass die Menschen gezwungenermaßen ihm öffnen und ihn hereinlassen, sondern dass sie ihm freiwillig, gerne die Tür öffnen. So viele Familien haben schon erfahren, wie schön es ist, wenn man Gott in die Familie hereinnimmt und hereinlässt. Dazu gehört auch das gemeinsame Bibellesen. Das ist auch etwas sehr, sehr Schönes und Wichtiges. Eigentlich sollte neben dem Druckknopf, wo man das Fernsehen bedient, sollte eigentlich auch die Heilige Schrift gleich liegen, damit man sich entscheiden kann, lese ich jetzt die Heilige Schrift oder lasse ich mich vom Fernseher berieseln. Die Heilige Schrift zu lesen bedeutet, Gottes Liebesbrief an mich immer wieder zu lesen, mich daran zu erfreuen und den Glauben stärken zu lassen. Was wird heute alles gelesen? Nur nicht die Bibel. Auch die Bibel muss zurück in unsere Familien. Sie gehört nicht in die Schublade. Sie gehört auch nicht ins Bücherregal, das sowieso nur verstaubt, sondern sie gehört an einen besonderen Platz, wo wir sie immer sehen, auf den Tisch, vielleicht im Wohnzimmer, wo wir sie immer sehen, wo sie uns immer einlädt, nimm mich, lies mich, schlag auf und du wirst Weisheit und Licht durch den Heiligen Geist empfangen, der durch die Worte der Bibel zu mir spricht. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute ist das Fest der Heiligen Familie. Wir brauchen dieses Vorbild der Heiligen Familie, ganz besonders auch für unsere Familien, die in großer Gefahr sind. Und ich denke, es hat eine ganz große Bedeutung und großen Wert, wenn zum Beispiel eine Oma oder ein Opa mitbekommen, dass es in der Familie ihrer Kinder große Schwierigkeiten, Spannungen, Zerwürfnisse, ja vielleicht sogar Trennung und Scheidung gibt, dass ihr als Oma und Opa stellvertretend eure Kinder mit ihren Familien immer zur Heiligen Familie bringt und um Hilfe bittet. Auch da gilt es, in aller Treue zu beten, nicht nachzulassen. Und dann können wirklich kleinere oder größere Wunder geschehen. Das stellvertretende Gebet der Eltern für ihre Kinder oder der Großeltern für ihre Kinder und Enkelkinder hat eine ganz besondere Bedeutung. Wenn man älter geworden ist, wenn man in das Seniorenalter gekommen ist, sollte man nicht nur die Zeit verwenden, um sich zu vergnügen. Manche machen ja eine Kreuzfahrt nach der anderen, sondern wir sollten uns Zeit nehmen, um zu beten, um Nützliches zu tun für unsere Kinder. Und das Gebet ist niemals nutzlos. So wie die heilige Bernadette von Lourdes gesagt hat, kein Gebet ist vergebens. Ihr werdet den Rosenkranz nie vergebens beten. In diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir noch einmal auf das Vorbild der heiligen Familie schauen. Maria, Josef und Jesus unterwegs, auch nach Ägypten unterwegs. Hätten sie in ihrem Herzen, in ihrer Familie nicht Platz für Gott gehabt, so hätten sie wohl diese Flucht und diese Reise in das unbekannte Ägypten nicht heil überstehen können. Von dem heiligen Josef heißt es in einer Privatoffenbarung, das müssen wir jetzt nicht glauben, sondern es soll uns einfach eine kleine Hilfe sein. Von ihm heißt es, dass er ständig dieses Vertrauen hatte und in seinen Gebeten immer wieder zum Ausdruck brachte, Gott wird schon Sorge tragen. Was kann alles geschehen, wenn in einer Familie der Vater oder die Mutter oder beide zusammen so beten? Gott wird schon Sorge tragen. Wir schenken uns ganz der Liebe Gottes. Wir weihen uns ganz dem Herrn durch die Mutter Gottes und wir überlassen alles, was in unserer Familie passiert, wenn die Kinder krank sind oder schwierig sind. Wir überlassen das alles Gott. Wir gehen mit ihm und tragen mit ihm. Und dann denke ich, dann wird es auch immer wieder so sein, dass wir offensichtliche Hilfen von Gott her erfahren dürfen, auch in unseren Familien. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Fest der heiligen Familie erinnert unsere christlichen Familien an eine wunderbare Berufung. In jeder christlichen Familie soll die Liebe Gottes und die Treue Gottes sich widerspiegeln für die Mitwelt, für die Umwelt. Und es ist so wunderbar, wenn man ältere Eheleute erleben kann, wie sie nach 30, 40 oder 50 Jahren gemeinsamer Ehe so wirklich zueinander gefunden haben, sich natürlich auch gerieben haben, aber letztlich doch zu einer guten Harmonie gefunden haben. Das ist für mich immer so ein ansprechendes Beispiel der Treue Gottes. Dem anderen treu sein, auch wenn man an seinen Grenzen und seinen Schwächen und seinen Macken oft leidet. Dem anderen gut sein, auch wenn man vielleicht eine Zeit lang keine Güte bekommt als Antwort. Das ist das Abbild der Treue Gottes, der Liebe Gottes, die nicht immer zuerst verlangt, sondern immer zuerst gibt. In diesem Sinn, liebe Hörerinnen und Hörer, dürfen wir heute voll Freude das Fest der heiligen Familie feiern. Und gerade in einer Familie ist es sicher auch wichtig, dass wir jetzt auf das neue Jahr zugehen und es besonders im Gebet tun. Das wäre eine ganz schöne Hauskirche, wenn in diesen Tagen einmal die Familie zusammenkommt und jeder so erzählt, was ist in diesem Jahr besonders schön gewesen, besonders gut, was waren so die wichtigsten Ereignisse in diesem Jahr, wofür wollen wir Gott danken? Und dann kann man das so in einer Hauskirche zusammentragen und dann miteinander im Dankgebet zum Ausdruck bringen. Fest der heiligen Familie. Maria, Josef und Jesus. Obwohl wir nicht so viel wissen aus den Schriften der Evangelien, aber wir wissen, dass sie mit Gott gegangen sind, dass sie Raum gegeben haben für den Glauben und für das Vertrauen in die unermesslichen Möglichkeiten, die der liebe Gott immer hat, um einer Familie beizustehen, um sie zu schützen. Wollen wir jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, ein wenig darüber nachdenken, während wir ein Musikstück hören?
Sie hören die Spiritualitätssendung bei Radio Horeb. Gott wieder in unsere Familien einlassen, Gott wieder zum Zentrum unserer Familien machen, das ist das heutige Thema mit Pfarrer Werner Ludescher aus Dornbirn in Österreich. Und ich darf jetzt die erste Hörerin am Telefon begrüßen, Frau Schieb aus Nussloch bei Heidelberg. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Pfarrer Ludescher. so, ich bin persönlich nicht verheiratet und habe keine Familie. Ich gehöre der Schönstadtbewegung an und lebe nach den evangelischen Räten. Meine eigene, also unsere Familie mit meinen Eltern, das war, wenn ich mich zurückerinnern kann, haben wir eigentlich zusammen nicht gebetet. Die Kinder wurden bis zu 6 Jahren, habe Kindergebete gebetet. Aber dann, meine Eltern, die gingen in die Kirche, aber dann war halt auch nicht mehr. Sie haben auch Fernsehen geguckt abends. Aber ich habe, ich habe noch eine Schwester, die ist verheiratet mit meinem evangelischen Mann. Da wird also nicht gebetet, da wird ständig nur der Fernseher angemacht, da wird alles Mögliche gemacht. Und ich habe da, muss da eine besondere Gnade bekommen haben. Ich bin von mir aus, habe das Beten begonnen. Hab erstens mal aus dem Gotteslob gebetet, bin dann zusätzlich zu Sonntagsgottesdiensten noch wettags gegangen. Und dann bin ich gefragt worden von meinen Eltern, was willst du wettags in der Kirche? Ich habe mich nicht abbringen lassen und bin die ganze Zeit gegangen. Und jetzt habe ich eine kleine Wohnung im Haus meiner Schwester. Da sehe ich, da wird nicht gebetet. Aber ich bin so, kann praktisch sagen, in der Stille muss ich sie alle zu Gott bringen oder zu Gott ziehen, weil niemand an Gott denkt. Meine Schwester, die geht ab und zu, aber nicht regelmäßig. Hätte ich ein Fahrzeug, würde ich täglich gehen, aber das kann ich nicht ohne Fahrzeug bei Seelsorgeeinheiten. Aber ich komme immer noch 2 oder 3 Mal mit anderen Leuten, wettags in Kirche und sonntags, und nehme Taxifahrten und fahre auf mich, wo ich in die Messe gehen kann. Ich bete den Rosenkranz und montags im Geschäft. Die Arbeit, die ich tun muss in einem Büro, opfer ich auch für die Familie, für die Alleinerziehende, für die Geschiedenen und für die Brautleute. Weil die Arbeit, die befriedigt mich nicht, aber das macht nichts. Aus Liebe zu Gott kann man auch was tun, was einem nicht gefällt. Und das opfer ich am Montag auch. Dienstag sind andere Gruppe dran, Donnerstag sind die Priester dran. Und ich glaube, wenn jede Familie versuchen wird, das Familiengebet wieder zu pflegen, so wie sie es vorgestellt haben, der Fernseher und der Computer mal abzuschalten, und dann gibt es auch wieder mehr Priesterberufe und Ordensberufe. Aber da muss man, ich bete im Hintergrund, ich habe ja keine, aber ich versuche halt für andere, unbekannterweise stellvertretend zu beten, auch mal in die Anbetung zu gehen, vor den Tabernakel sich zu setzen und mal eine halbe Stunde gerade da sein. Und trotz meinem Beruf mache ich das noch. Das war's. Ja,
wunderbar. Danke Ihnen für dieses schöne Zeugnis, das auch uns alle wieder ermutigt, dieses stellvertretende Beten nicht zu vernachlässigen. Da liegt ein ganz großer Segen drauf, ganz bestimmt. Danke vielmals, gell?
Ja, vielen Dank, Frau Schieb, für Ihren Anruf. Die nächste Hörerin ist Schwester Beate aus Halle. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ja, erstmal Gott vergelt für den guten Vortrag. Naja, fast sind die Probleme aber bei mir auch so ähnlich wie bei meiner Vorgängerin. Und ich stelle mir oft die Frage, gut, wir beten hier im Kloster und opfern auf, klar. Und da denke ich auch an meine Angehörigen. Aber oft stellt sich mir die Frage, meine Güte, tun wir zu Hause in den Familien oder die sogenannte Hauskirche zu wenig, dass das Gebet und beziehungsweise wenn die Kinder groß sind, dass sie nicht mehr dran denken. Also ich weiß, die Kinder von meiner Schwester, wenn ich abends kam als junges Mädchen, dann war Hallotria. Dann sagst du mal, Mutti, heute brauchst du die uns nicht ins Bett bringen. Heute ist Renate da. Dann hat Renate die ins Bett gebracht und dann wurde gebetet. Und muss ich mal gestehen, eines Tages, da war ich schon 18, da beten die unter deinem Schutz und Schirm und ich stand da. Oh, sag ich, Irmgard, ich konnte das noch nicht mal. Ist das nicht schlimm? Und dann nachher später, aber wo die selber verheiratet waren, war nichts mehr da, gar nichts. Die beteten nicht mit ihren Kindern. Aber ich bin auch zu feige, wenn ich mal zu Hause bin, zu sagen, na, horchte mal, könnt ihr nicht lieber statt der Serie mit den Kindern beten? Und diese Frage steht oft vor mir, was kann man tun? Aber ich glaube, man kann nichts anderes tun, als im Hintergrund beten. Sprechen und vielleicht auch rumknuttern bringt mit Sicherheit gar nichts. Das ist eigentlich... Und lachen sich nicht kaputt. Sie kennen das Problem mit Sicherheit, ja?
Ja, natürlich.
Und, wenn
natürlich
dann so eine, ja. Und dann kommt noch dazu, wenn dann so eine fromme Klostertante ist wie ich,
ja.
Dann sagen die glattweg, wir haben doch eine in der Familie, das genügt doch.
Genau.
Und da muss man schlucken und nichts sagen.
Ja. Und trotzdem ist es wichtig, dass man auch, wo es geht, auch Zeugnis gibt. Gell? Mehr in Zeugnisform reden, was einem das Beten bringt und wie dankbar man ist, dass man auch in der Kindheit beten gelehrt hat. Und also Zeugnis müssen wir schon geben. Wir dürfen nicht stumm sein. Beten ist in Ordnung, beten ist ganz, ganz wichtig. Aber wo es geht, auch da und dort etwas sagen. Damit das überhaupt wieder einmal Gesprächsthema wird und man darüber nachdenkt.
Gut, vielen Dank, Schwester Beate, für Ihren Anruf. Und eine Hörerin aus München ist am Telefon. Grüß Gott.
Grüß Gott, vergelt's Gott für die schönen Worte. Das schönste Wort, was ich gefunden habe, ist die Treue und die Beharrlichkeit und Ausdauer. Aber ich bin so ein Anfängerin im Gebetsleben. Ich fange an mit Feuer und Flamme, Novene zum Beispiel für Andrew Francis zu beten. Und dann die Treue, wie können Sie mir Tipps geben, um treu und beharrlich und Ausdauer, das ist, was zählt, nicht der Feuer und Flamme Anfang, sondern der Ausdauer. Ich lege auf. Danke.
Ja, was können wir tun, um die Treue im Gebet zu leben? Das ist eine sehr wichtige Frage. Es geht eigentlich von uns her immer wieder um diese Entscheidung. Gell? Ich entscheide mich dafür und wir bitten den lieben Gott, dass er unseren Willen stärkt. Unser Wille ist durch die erbsündliche Verwundung eben immer wieder geschwächt. Aber wenn wir Gott bitten, dass er mit seiner Gnade kommt und unseren Willen stärkt, dann ist es möglich, die Treue zu leben. Was wir von unserer Seite her leisten müssen, ist, ich entscheide mich jetzt für diese Novene. Ich bete diese Novene. Und Gott wird das Seinige dazu tun, dass ich durchhalte und dass ich jeden Tag diesen Teil der Novene bete. Also es sind zwei Dinge. Meine ganz bewusste Entscheidung, an der ich festhalte und die ich so gut wie es kann ausführe, und ich bitte gleichzeitig um die Gnade Gottes, dass er mir hilft, die Treue zu halten im Gebet.
Ja, Herr Pfarrer Ludescher, Sie haben ja eben schon erwähnt, dass es manchmal gar nicht so leicht ist, die Kinder zum Beten zu motivieren. Wenn Sie da von jungen Vätern und Müttern angesprochen werden, haben Sie da so ein paar Tipps, wie man Kinder zum Beten oder zum Bibellesen motivieren kann?
Nein, ich glaube, da gibt's also so Rezepte gibt es nicht. Was das Bibellesen anbelangt, ist es natürlich sehr schön, wenn zum Beispiel der Vater oder die Mutter die Gabe hätten, so Jesus-Geschichten nicht nur herauszulesen aus dem Buch, sondern sie irgendwie so selber zu erzählen, dann hören die Kinder schon drauf. Es ist interessant, trotz Nintendo und Computergame-Spiele haben die Kinder die Sehnsucht nach Geschichten nicht verloren. Also ich merke das auch in der Schule. Ja, eine Geschichte, Herr Pfarrer, wir wollen eine Geschichte hören. Also das ist in den Kindern doch noch sehr lebendig und diese Sehnsucht der Kinder sollte man ausnützen. Es ist jede Familie so anders, gell? Und jedes Kind ist auch so anders. Manchmal ist es schon gut, wenn man einen leichten Druck ausübt und das Kind lenkt dann ein. Aber manchmal gibt es Situationen, wo es wirklich besser ist, dem Kind den freien Willen zu lassen und ihn jetzt nicht zu zwingen, wenn der Widerstand total groß würde. Also das glaube ich, weiß dann auch jedes Ehepaar, wie sie da tun muss. Mhm. Aber es ist wirklich sehr schön, mit den Kindern ihre Erfahrungen zu machen.
Ja, was ist denn so das rechte Maß? Also wie lange, wie oft sollte man mit Kindern täglich beten oder in der Bibel lesen?
Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Natürlich kann man von einem Kind nicht verlangen, dass es den ganzen Rosenkranz mitbetet. Aber so eingesetzt kann es ja mitbeten und dann kann es wieder zum zum Spielen gehen, während vielleicht die Eltern einfach den ganzen Rosenkranz beten. Auch da muss man wirklich dosieren. Die rechte Dosis im religiösen Leben ist schon auch etwas Wichtiges. Also da darf man nicht unklug sein, sondern muss einfach auf die Situation des Kindes Rücksicht nehmen. Vielleicht ist es auch gut, morgens und abends kurz zu beten. Das muss nicht allzu lange sein, je nachdem, wie man es halt auch praktiziert, aber einfach, dass dieser Raum geöffnet wird. Gell? Wir öffnen jetzt das Fenster für die Liebe Gottes, dass die Liebe Gottes hereinscheinen kann. Ja, wir, also das müssen nicht lange Zeiten sein, sondern kurze Zeiten des Gebetes können auch sehr, sehr tief sein.
Ja, Gott wieder in das Zentrum unserer Familien rücken, das war das Thema in der heutigen Spiritualitätssendung hier bei Radio Horeb am Fest der Heiligen Familie. Sie können diese Sendung noch einmal nachhören. Wir werden sie als Podcast auf unserer Homepage www.horeb.org für Sie bereitstellen. Und Sie können natürlich auch wie immer einen Mitschnitt der Sendung auf CD bestellen. Die Nummer unseres CD-Dienstes lautet 08323 9675120. Noch einmal 08323 9675120. Für die Hörer außerhalb von Deutschland die 0049 8323 9675120. Vielen Dank, Herr Pfarrer Ludescher. Darf ich Sie noch zum Abschluss der Sendung um Ihren Segen bitten?
Ja, gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürbitte der heiligen Familie und aller Engel und Heiligen segne, behüte, stärke und begleite euch alle der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen. Ich wünsche allen Hörern und Hörerinnen noch einen ganz gesegneten Familiensonntag. Und bereits alles Gute und Gottes Segen für das bald kommende neue Jahr.
Ja, vielen Dank. Das wünschen wir Ihnen auch. Das war unsere heutige Spiritualitätssendung bei Radio Horeb. Es verabschiedet sich Oliver Gierens.